Wir blicken hinter die Kulissen. Sprechen über spannende Themen mit interessanten GesprächspartnerInnen.
Teilen faszinierende Hintergründe und jede Menge Infos am Puls der Zeit.
Alles rund um unser Herzensthema, bewusster Konsum. Bewusst gemacht.
Der Podcast von Manufaktum.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode, in der wir in die faszinierende Welt der Düfte eintauchen. Düfte sind viel mehr als nur angenehme Gerüche. Sie sind Stimmungsaufheller, Erinnerungsträger und Ausdruck unserer Persönlichkeit. Gemeinsam mit unserem Experten Herbert Stricker, dem Mann hinter einigen bei Manufaktum erhältlichen Duftmarken wie Roberto Ugolini, Acqua Alpes oder Acqua di Genova, erkunden wir die Geheimnisse der Duftkreation von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu den neuesten Trends. Guten Tag, Herr Stricker. Schön, dass Sie da sind und sich die Zeit nehmen. Vielleicht starten wir mit einer kurzen Vorstellung, damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, wer Sie sind und was Sie so machen.
Ja, gerne. Mein Name ist Herbert Stricker, wie gesagt. Ich bin Geschäftsführer einer Parfum-Distribution, aber ich bin gleichzeitig auch ein Parfum-Entwickler. Ich nenne es immer so einen Regisseur. Wir haben also eigene Duftlinien, die ich selbst mitgestalte und entwickle und bin schon jetzt fast 30 Jahre in der Branche tätig.
Sehr schön. Ich glaube, mit Düften kennt sich jeder Hörer und Hörerin so ein bisschen im Halbwissen aus, aber aus Expertensicht, was macht denn einen Duft denn so besonders? Oder was hebt einen Duft von anderen hervor?
Ja, das Duftthema ist ein sehr individuelles Thema. Also für die Leute ist die Beurteilung eines Duftes eine sehr persönliche Sache und so sollte man sie auch sehen. Das heißt, jeder hat seinen eigenen Geschmack, der sich bildet aus einem bestimmten Erfahrungsschatz, den er hat. Und den kann man auch nicht unbedingt verändern. Jetzt, was zeichnet jetzt aus einer Produktionssicht einen guten Duft aus? Das heißt, aus einer ich sage mal, technischen Analyse heraus oder so, also nicht emotional gesteuert, da ist sicherlich die Harmonie der einzelnen Komponenten das Wichtigste. Also ein Parfümeur versucht, eine möglichst größte Harmonie hinzukriegen der einzelnen Komponenten.
Also gibt es bestimmte Duftnoten, die in Kombination relativ zeitlos sind und dann eine Geschichte erzählen? Und das ist quasi das Ziel, das man bei einer Entwicklung anstrebt?
Ja, es gibt auf jeden Fall zeitlose Duftnoten. Ich denke immer, ich zitiere gerne da immer eine Duftnote, die eine sehr große Gefolgschaft hat, die bei den meisten Menschen sehr positiv belegt ist, und das ist die Vanille. Also Vanilleduft ist ein Geruch, der, ich würde mal sagen, bei nahezu allen Menschen in einer positiven Konnotation ist, ne? Man kann darüber reden, jeder hat so seine Erfahrung, da gibt es negativ und positiv, aber Vanille ist meistens positiv. Und erstaunlicherweise ist es deshalb positiv, weil als Baby, als Neugeborenes, man über die Muttermilch oder über Ersatzmilch, die ja ähnlich konzipiert ist wie Muttermilch, also vom Geschmacklichen und vom Geruchlichen her, die hat eine sehr deutliche Vanillenote. Und das heißt, jeder Mensch wächst in einem Umfeld auf, wo er diese Note als eine angenehme Sache wahrnimmt, weil es ja um die Fütterung geht und das ist also ein emotionaler Moment. Und es speichert sich im Gehirn so ab, dass diese Note bei den meisten Menschen positiv belegt ist. Das ist zum Beispiel ein Beispiel einer zeitlosen Note. Dann gibt es natürlich viele andere, die noch da sind, die ganzen Zitrusnoten und so weiter. Auch verschiedene Blumennoten, auch die wiederum sind immer gegeben durch positive Erinnerungen. Und die ziehen sich eigentlich in der Duftentwicklung von Ursprung der Duftentwicklung bis zum heutigen Tage durch.
Also Sie sprechen ja schon das Thema Erinnerungen an. Viele haben ja auch so den Geruch von einem geliebten Menschen, ob das jetzt von der Mutter oder von dem Partner, den kann man, glaube ich, relativ gut beschreiben und immer wiedererkennen. Aber spielen darüber hinaus auch kulturelle Themen da eine Bedeutung, also wie man Düfte wahrnimmt und was man vielleicht mehr präferiert?
Ja, das Duftgedächtnis oder die Duftbeurteilung ist, wie gesagt, eine sehr persönliche Sache und die ergibt sich aus der eigenen Lebenserfahrung. Ne? Und die kann ganz unterschiedlich sein. Also ich nehme jetzt ein paar Beispiele. Mhm. Der Geruch von Wald, von Farn, von Bäumen, von Unterholz und so weiter. Der kann natürlich bei jemandem positiv belegt sein, der in seiner Kindheit und in seinem Leben sehr häufig in Wäldern war, das genossen hat, es gut gefunden hat und damit eine sehr positive Emotion verbindet. Es kann aber auch sein, dass man das Kind sich im Wald verlaufen hat, dass irgendwas passiert ist im Wald, was sehr unangenehm war. Und damit verbindet man diesen Geruch als einen unangenehmen Geruch. Das Gleiche könnte man sagen beim Meeresgeruch. Meeresgeruch ist auch zum Beispiel so eine Sache, die für viele Menschen sehr positiv belegt ist. Diese salzige, diese Aura vom Meer, diese Gruft. Aber bei vielen auch sehr negativ, weil sie vielleicht fast ertrunken werden mal und so also Konnotationen hat, die nicht angenehm sind. Und deswegen ist es so, dass das für jeden unterschiedlich. Und auch das Kulturelle. Das Kulturelle heißt, man wächst in einem Umfeld auf, wo bestimmte Praktiken sind. Wenn man jetzt zum Beispiel Mittleren Osten nimmt, da gibt es bestimmte Praktiken wie das Bachur. Das ist also diese Räucherstifte praktisch, also Räucherklötzchen, die da angezündet werden, vergleichbar mit unserem Weihrauch, sage ich jetzt mal historisch gesehen. Und natürlich wächst man mit dem auf. Oder eben wie bei uns, wenn man jetzt, sage ich mal, das christliche Umfeld nimmt, die Kirche, Weihrauch und so weiter. Das sind alles Sachen, die natürlich kulturell prägen. Aber auch das Umland, also wo wachse ich auf, welche Blumen gibt es in meinem Umland, welche Gerüche gibt es und so weiter und so fort. All das prägt individuell die verschiedenen Kulturen. Deswegen gibt es Kulturen, die bestimmte Düfte gut finden und andere Kulturen, die diese Düfte nicht gut finden. Indien ist da ein gutes Beispiel. In Indien gibt es eine extrem Duftvielfalt, die aber für Europäer oft schwer verständlich ist, weil es sehr starke Gerüche sind, die hier nicht sehr angenehm konnotiert sind.
So habe ich Duft noch gar nicht betrachtet. Das heißt ja für mich also im Umkehrschluss, dass es auch viel über die Persönlichkeit von jemandem aussagt und auch, was man im Leben erlebt hat, was man für einen Duft vielleicht sogar auswählt. Also wahrscheinlich können Sie anhand des Duftes schon viel über eine Person sagen. Wenn er sagt, ich benutze das und das Parfüm, ach so.
Ja, sicherlich. Aber es ist ja auch, sagen wir, es gibt auch so diese unterschiedliche Sprachregelung. Was ist eine Definition? Ich nehme mir mal das Beispiel von einer Grapefruit. Wenn jemand fragt, jeder weiß, was eine Grapefruit ist und jeder hat eine Erfahrung mit einer Grapefruit. Aber wenn man fragt, wie riecht der Grapefruit oder wie schmeckt der Grapefruit, ist ja jetzt in dem Falle kann man auch was mit dem Geschmack machen. Da sagt der eine bitter, der andere sagt süß, der andere sagt sauer, der andere sagt, der hat jeweils eine eigene Tarierung, die dann eben da ist, um bestimmte Sachen in eine bestimmte Richtung zu orten. Und das ist wiederum auch eine Sache in der Persönlichkeit, die man eben hat. Sei es geschmacklich, sei es auch olfaktorisch. Ja? Und die hat man eben auch wiederum, was ist ein Erfahrungsschatz. Zusätzlich hat der Mensch ja die Eigenschaft, und das ist ja auch gut so, dass er sie hat, dass er Gerüche ausblenden kann, weil der Geruchssinn ist darauf tariert, wie alle Sinne von Menschen, den Menschen vor Gefahren zu bewahren. Und er soll eigentlich Gefahren erkennen. Ich sage jetzt mal, das Lebensmittel, was verdorben riecht, oder wenn irgendwo nach Brandfeuer riecht oder so weiter, dass er einfach erkennt, okay, da ist eine Gefahrensituation. Und um immer wieder eine frische Nase zu haben, wenn man so will, als Mensch muss der Organismus und die Nase ihn umgebende Gerüche ausblenden. Und da spricht man jetzt von dieser Duftblindheit, die viele Leute haben, wenn sie ein Parfum dauerhaft benutzen. Ja. Die sagen, ich riech das gar nicht mehr. Ja, aber die anderen riechen es. Und es ist, deshalb riecht man das nicht mehr, weil der Körper sagt, okay, das ist ein bekanntes Geruch, der hat jetzt für mich keine Wirkung, dass ich da irgendwas erzeuge. Also blende ich den aus. Und so ist es auch mit anderen Gerüchen. Also man hat auch einen bestimmten Grundgeruch im Haus. Man hat einen eigenen Körpergeruch, den man nicht so riecht, wie ihn vielleicht andere riechen. Das ist eben einfach so die Konstellation, warum wir bestimmte Sachen wahrnehmen und wie wir sie wahrnehmen.
Das ist, das kann ich nur bestätigen. Ich bin jemand, ich benutze sehr viel auch Raumparfum. Ich habe eine große Obsession mit Baumwolldüften. Und bei mir sagt jeder, der reinkommt, es riecht so stark und ich habe das gar nicht, das Empfinden. Das ist super. Jeder sagt, es riecht, als würde, hättest du gerade Wäsche gewaschen und sie gerade aufgehangen. Und das rieche ich auch nicht mehr.
Es gibt schon ein paar Duftstoffe, die für die Nase schwierig sind auszublenden. Ja? Das ist zum Beispiel, einer davon ist Nelke, also nicht Gewürznelke, sondern Blumennelke. Teilweise auch sind auch andere florale Noten, die der Mensch schlecht ausblenden kann. Deswegen reden viele oft von, ich krieg Kopfschmerzen von einem Duft. Das ist so ein Gefühl, das man verbindet. Oder man kriegt von den Blumen, viele sagen, ich kann keine Nelken haben, das kriege ich Kopfschmerzen, wenn ich das rieche. Oder Lilien oder so weiter, ne? So stark riechende Blumen. Das Problem ist, dass wir dazu neigen, diesen Geruch nicht auszublenden. Oder es ist schwierig, den auszublenden. Also spüren wir den andauernd. Dadurch, dass wir den andauernd spüren, nervt er uns. Ne? Also er stört uns. Und es entwickelt dann so eine Art Schmerzreaktion, weil man den Duft einfach nicht beiseite legen kann, weil er immer so präsent ist. Und dann sagt man, ich kriege davon Kopfschmerzen. Aber es ist nicht so, dass der Duft selbst die Kopfschmerzen verursacht, sondern seine Präsenz, seine dauerhafte Position.
Wir sprechen jetzt schon von Inhaltsstoffen und bei der Entwicklung von neuen Düften oder Parfums sind die ja das essentielle Mittel. Welche Herausforderungen gibt es denn bei der Entwicklung, dass man eben einen besonderen Duft schafft, der irgendwie heraussticht, aber eben auch gleichzeitig Anerkennung findet?
Ja, die Duftentwicklung ist ein Thema für sich. Erstmal muss man ein paar Grundsätze beachten. Wenn man als Parfümeur oder als Duftcreator, also jemand, der einen Duft rausbringen will, zusammen mit dem Parfümeur oder selbst, das ist klar, egal wie das ist, muss man akzeptieren, dass man selbst in erster Linie der ist, der das Ganze beurteilt. Man kann nicht eine Beurteilung über viele Leute machen. Also wie kommt sowas an? Das ist ein Wunschdenken. Man könnte eine Umfrage machen und 100 Leute fragen. Aber man erreicht bei diesen Umfragen meistens so die diffuse Aussagen, dass man damit nicht viel anfangen kann. Das andere ist natürlicherweise, man verwirklicht ja eine eigene Idee. Ein bestimmtes olfaktorisches Erlebnis, eine Erinnerung, ein Statement. Man will ja was aussagen. Und das ist ja eigentlich das Wichtigere, dass man da was kommunizieren will. Und das steht auch meistens eben vor allem in diesem Nischenbereich, wo wir tätig sind, im Vordergrund, dass man das macht. Die größte Herausforderung sind natürlicherweise die Rohmaterialien und die Beschaffung der Rohmaterialien. Die zweitgrößte Herausforderung, die ist jetzt nicht so schön für den Konsumenten oder nicht so romantisch für den Konsumenten, sage ich jetzt mal, sind die Regulatorien. Also die Regulatorien in dem Bereich werden immer schärfer und immer einschränkender, so dass die Kreativität schon ein Stück weit gekappt wird, weil viele Möglichkeiten gar nicht mehr gegeben sind, sich so auszuleben zu lassen. Also es sind so die Herausforderungen. Man muss ein Produkt rausbringen, was regulatorisch in Ordnung ist. Es soll ein Produkt sein, was irgendwie innovativ ist. Und bestenfalls soll es auch ein Produkt sein, was die Leute schätzen und also auch gerne tragen und gerne riechen.
Die Regulatoren, über die Sie da sprechen, beziehen die sich auf das Thema Nachhaltigkeit und Beschaffungsregularien oder?
Weniger. Also Nachhaltigkeit und Beschaffungsregularien gibt es auch, aber die sind weniger kritisch, sondern effektiv sind es Regularien, die sozusagen Allergene beziehungsweise körperliche Reaktionen hervorrufen können. Und das ist natürlich teilweise sehr skurril. Ne? Ich nehme es mal. Erstmal muss man dazu sagen, diese ganzen Allergene sind immer noch kritisch bei natürlichen Rohstoffen. Alle Leute wollen natürliche Rohstoffe, weil sie sagen, ich will ja keine Synthetik. Aber genau die natürlichen haben eben die Allergene, weil der Synthetik kann man die ja rausmachen, also kann man die eliminieren. Ich nehme jetzt zum Beispiel das Eisenkraut. Das Eisenkraut ist ein Gewürz oder wenn man so will, oder eine Pflanze, die, sei es im Lebensmittelbereich eingesetzt wird, jeder kennt Eisenkraut-Tee und so weiter und so fort, und auch eingesetzt wird im Parfumbereich Eisenkraut. Jetzt ist es so, im Parfumbereich ist Eisenkraut fast nahezu verboten. In Tees und in anderen Emulsionen können Sie es verwenden. Jetzt fragt sich jemand natürlich, wenn es jetzt so schlimm ist, ist es vielleicht doch schlimmer, wenn ich es trinke, als wenn ich mir nur aus. Ja, das heißt, das ist einfach, diese Regulatoren sind nicht immer mit Sinn und Verstand gemacht. Viele behaupten auch, dass diese Regulatoren da sind, um wiederum die synthetischen Alternativen zu befördern. Das ist jetzt natürlich eine Argumentation, die aus der Luft gegriffen ist. Ob das wirklich haltbar ist, weiß ich nicht. Aber de facto ist es so, dass das eben das Problem ist. Und das wird immer mehr. Also früher war auf den Verpackungen, es muss ja deklariert werden, früher war auf den Verpackungen meistens drauf, Alkohol, also Inhaltsstoffe, Alkohol, Parfum und Wasser. Aber oft war nur Alkohol und Parfum, mehr war nicht drauf. Heute, wenn Sie die Inhaltsstoffliste lesen, dann lässt sich das im Prinzip wie eine langwierige Rezeptur. Da sind mindestens 20, 30 verschiedene Stoffe drauf, die alle deklariert werden müssen, und die werden immer mehr. Also wir sind in der Zwischenzeit schon bei 30, 40 Positionen, die fast jedes Parfum hat. Und das sind alles Allergene, die es früher auch gab, aber die halt jetzt irgendwie aufgeführt werden müssen.
Das ist ja auf jeden Fall etwas wahrscheinlich, was auch viel Bearbeitungszeit einfach in Kauf nimmt. Also den Entwicklungsprozess wahrscheinlich nicht beschleunigt, sondern eher entschleunigt.
Das Problem ist, wenn ich ein Parfum entwickle und ich gehe kreativ an diesen Prozess ran und ich fange an, das Produkt zu machen, ist es eben so, dass ich ganz schwierig nur in der Lage bin, schon zu definieren, ob das Produkt allen Regulatoren entspricht. Das ist sozusagen das Problem der Summierung. Wenn ich mit einem hohen Anteil natürlichen Rohstoffen arbeite, dann habe ich zum Beispiel Farnesol ist ein Allergen. Ne? Dann habe ich verschiedene Rohmaterialien, die alle Farnesol drin haben. Höher oder niedriger. Ne? Und wenn ich jetzt eine Rezeptur anmische, dann kann ich erst am Ende, wenn ich meine fertige Rezeptur habe, verifizieren, ob ich in Summe jetzt diese Farnesol-Levels oder Werte übersteige und damit eben nicht mehr ein zulassungsfähiges Produkt erzeuge oder ob ich drunter bin. Und das heißt, ich entwickle einen Duft und vielleicht ist das der Duft, den ich mir immer gewünscht habe, wo ich sage, der ist genial, und danach stelle ich fest, dass eben ein oder zwei Stoffe drüber sind und dann muss ich dann nachbearbeiten. Oder ich habe einen Duft entwickelt, das passiert ja alltäglich, vor Jahren, wo der vor Jahren regelkonform war. Und jetzt muss er aber nachbearbeitet werden, weil er nach neuesten Regelungen nicht mehr regelkonform ist. Und dann spricht man von dieser sogenannten Reformulierung, die Verbraucher ja hassen wie sonst was, weil sie immer sagen, es geht einher mit einer Verschlechterung der Qualität des Duftes. Ob das jetzt nur Gefühlssache ist oder ob es real ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber klar, der Duft wurde verändert, obwohl man versucht, das gleiche Ergebnis zu erzielen, weil eben bestimmte Stoffe nicht mehr da sind.
Ja. Das ist auf jeden Fall komplexer, und so habe ich das Thema auch noch nie betrachtet, wenn man nicht so tief in der Entwicklung ist, sondern eher in der Anwendung. Also ich kenne das, die Thematik, dass sich ein Duft verändert und dass man dann, ich finde, man hat dann das Gefühl häufig, dass es an der Haltbarkeit sich verändert. Also das ist zumindest mein Empfinden häufig danach. Wenn man aber über Inhaltsstoffe spricht, gibt es ja auch die Thematik der also ein Beschaffungsproblem häufig, dass es einfach seltene Stoffe gibt oder auch Stoffen, die da mit Regularien eingeschränkt sind. Ist das auch eine Herausforderung, auf die man stößt oder die wahrscheinlich schon vorab bewusst ist?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt also, man muss auch verstehen, wir reden jetzt immer von diesen natürlichen Rohstoffen. Ne? Die synthetischen Rohstoffe ist das Problem ein bisschen weniger, also eigentlich fast gar nicht. Ich nehme jetzt mal zwei natürliche Rohstoffe, die sehr bekannt sind, sehr geschätzt sind. Das ist einmal die Bergamotte. Bergamotte ist eine Zitrusfrucht und die hat ein besonders markantes Aroma. Und Bergamotte ist in sehr, sehr, sehr vielen Düften drin und ist einer der wichtigsten Inhaltsstoffe der Parfumindustrie, auch in natürlicher und synthetischer Form, aber wir reden jetzt von der natürlichen. Die beste Bergamotte, die ich bekommen kann, ist die kalabrische Bergamotte. Die wächst im Süden von Italien, eben in Kalabrien. Da gibt es bestimmte Hänge, wo diese Bergamotte wächst. Und das ist die beste Qualität weltweit, die ich bekommen kann. Zusätzlich wird die dort nach einem speziellen Verfahren bearbeitet. Das heißt, diese Früchte, das schauen so aus wie so eine grüne, wie eine Limette, ein bisschen anders geformt, aber so in der Art. Die werden gewaschen. Das heißt also, das Öl von der Bergamotte kommt ja von der Schale. Und das heißt, die gehen da so durch so eine Art Waschanlage wie ein Auto. Und da werden die so durchgebürstet, diese ganzen Früchte. Und durch dieses Bürsten wird das Öl rausgelöst, vermischt sich dann mit Wasser, dann wird das Öl vom Wasser getrennt und dann hat man das Öl. Warum dieses Verfahren? Weil alle anderen mit Temperatur, mit chemischen Methoden und so weiter die Qualität dieses ursprünglichen Bergamottöl verändern würden. Es würde teilweise zu bitter werden, wenn man es eben mit Temperaturen macht. Es würde teilweise eben anders mit chemisch, wenn da Rückstände drin bleiben und so weiter. Also das ist die beste Qualität. Aber diese Qualität ist sehr limitiert. Das heißt also, nicht alle können die Bergamotte verwenden, können auf das zugreifen, weil die Region ist sehr klein. Die Produktion, die dort gemacht ist, sehr klein. Das heißt, nur bestimmte bekommen überhaupt den Zugang zu diesem Öl. Alle anderen bekommen gar keinen Zugang. Die können da an diese Produkte gar nicht rankommen. Zusätzlich kommt noch dazu, muss man jetzt diesen landwirtschaftlichen Aspekt sehen. Da ist jetzt dieser Bauer, der seine, ich sage mal, 5 Hänge da mit Bergamotten hat und der jedes Jahr da diese Bergamotten erntet und weiterverarbeitet eben zu Duftöl und weiterverarbeiten lässt zu Duftöl. Der lebt von diesen Teilen. Und der ist natürlich in der, sag ich mal, in der Wertschätzungskette ganz weit unten. Für den ist es wichtig, dass er eben Erlöse aus denen kriegt. Und er braucht eine sichere Abnahme. Das heißt, wenn ich jetzt als Parfumhersteller sage, ich möchte kalabrische Bergamotte haben und ich finde einen, der mir die liefert, dann muss ich ihm die jedes Jahr abkaufen. Weil sobald ich ein Jahr die nicht abkaufe, sagt er ja, Moment mal, und was mache ich jetzt hier? Das heißt, sucht sich jemand, der garantiert jedes Jahr das abkauft. Und das bedeutet, dass man wirklich in diesem Bereich sich Lieferantenbeziehungen aufbauen muss. Anderes Beispiel ist Daif-Rose. Das ist eine ganz kleine Rose, die im Atlasgebirge in Marokko da wächst. Eine sehr seltene Art und auch sehr aromatisch starke Art. Auch da, es gibt eine Produktion von Daif-Rose, die ist sehr gering. Man kann da gar nicht so große Sachen damit machen. Und so gibt es ganz viele Beispiele. Sandelholz aus Mysore, also das ist eine Region in Indien, wo das Sandelholz besonders gut wächst. Vanille aus Madagaskar und so weiter. Das sind alles begrenzte Regionen, begrenzte Produktverfügbarkeiten, an die man erstmal rankommen muss. Und viele kommen da gar nicht ran.
Das sind wahrscheinlich dann auch eher exklusivere und kleinere Marken und nicht die großen Hersteller, die in jeder Parfümerie verfügbar sind.
Ja, auch deshalb, weil die Mengen nicht verfügbar sind. Also wenn jetzt zum Beispiel ein großer Hersteller, der weltweit produziert und Millionen von Flaschen macht, unabhängig von dem Kostenpunkt, lass mal beiseite, dass er sagt, egal was es kostet, ich will das haben, und er möchte zum Beispiel Daif-Rose drin haben in den Parfums, würde die gesamte Jahresproduktion nicht ausreichen, um das dem zu geben. Und natürlicherweise würde niemand einem die ganze Jahresproduktion geben, weil man will ja mehrere haben. Das heißt, für viele ist es einfach gar kein Zugang. Aus diesem Grund ist es auch so, dass Parfümeure und Dufthäuser und Dufthersteller immer mehr den Weg zur Synthetik gehen, weil die halt verfügbar ist, kontrollierbar ist, keine Problematiken hat, keine Allergene hat, also unkompliziert ist, aber halt auch ein Stück weg eindimensional. Und ich glaube, das ist die Zukunft ein bisschen, dass die artistische Parfümerie stärker auf diese natürlichen Rohstoffe geht und die, sagen wir mal, der restliche, der große Konsum-Parfümerie einfach ausschließlich nur mehr auf Synthetik arbeitet, weil es halt anders für die auch nicht geht.
Jeder kennt das ja, wenn man durch die Stadt geht, dass man Leute wahrnimmt und ganz viele Leute exakt den gleichen Duft tragen in einem bestimmten Zeitraum. Ihre Arbeit, beschäftigen Sie sich da auch mit Trends sehr stark oder differenziert man sich davon, weil man eben nicht diesen großen Massenmarkt anspricht?
Also eigentlich sollte man in der Artistic Parfumerie, also in dem Bereich, wo wir tätig sind, sollte man keine Trends folgen. Sollte man sein. Ne? Natürlicherweise arbeiten wir alle auch auf einer wirtschaftlichen Basis. Wir machen das nicht als privates Hobby und sagen, es geht nur darum, dass wir zufrieden sind, sondern es ist natürlich auch eine wirtschaftliche Basis dahinter. Das heißt, es macht einen schon ein bisschen beeinflussbar auf diese Trends. Aber eigentlich sollte es nicht sein, sondern wir sollten eigentlich die sein, die eventuell zukünftige Trends setzen. Diese gleiche Konnotation oder gleiche Geruchsbasis, die viele große massenproduzierte Parfums haben auch damit zu tun, dass da halt einfach eine eingeschränkte Auswahl an Rohstoffen verwendet wird, neben den Trends natürlicherweise. Und diese Trends werden da von Marktforschungen rausgebracht und da heißt es, es ist eben aquatisch angesagt, es ist Gourmand angesagt, es ist Kirsche ein Thema, da spielt ja auch dann Mode und viele andere Sachen mit rein. Und dann werden eben sehr viele Produkte in dem Bereich auf den Markt gebracht. Und das sollte eben in unserem Bereich eigentlich nicht so sein. Aber ich gebe zu, es ist nicht so, dass es komplett frei ist, ne? Sondern es ist so eine Mischung. Wir sind zum Beispiel weniger trendabhängig als wie vielleicht die anderen.
Es ist ja so, im Modemarkt ist es ja häufig so, wenn man eine bestimmte Farbe oder ein bestimmtes Kleidungsstück oft sieht, dass sich das natürlich so als Trend verwirklicht. Ist es in der Duftwelt genauso oder ist es eher kontraproduktiv, dass man immer den gleichen Duft wahrnimmt?
Man würde, wenn man jetzt die Personen fragen würde, würden die alle sagen, bloß nicht, ich möchte auf jeden Fall anders riechen. Ja? Aber de facto ist es so, sie wollen gleich riechen. Also der Drang zur Assimilation mit der eigenen Community oder mit dem eigenen Peer Group ist einfach ein menschliches Naturell. Der Mensch versucht sich, viele sagen ja immer, okay, früher gab es so eine Art Dresscode, die Männer haben alle Anzüge getragen und so, und heute kann man sich anziehen, wenn man will. Wenn man genau schaut, ist heute den gleichen Dresscode, nur anders halt. Heute ist der Dresscode halt Sneaker und Jeans und sonst was. Aber es gibt auch da, und wenn man das Stadtbild anschaut und man schaut die Menschen auf der Straße an, erkennt man, zum Beispiel jetzt, wo es ein bisschen kälter ist, erkennt man eigentlich, dass jeder Zweite, wenn nicht jeder Erste, irgendeine Daunenwestenjacke hat, ne, von irgendeiner Marke. Das heißt, es ist auch eben eine Assimilation. Und jeder will sagen, ja, nee, aber die Fallrebenjacke, die trägt jeder, die will ich nicht tragen, aber am Ende trägt das sie trotzdem halt. Und so ist es beim Duft. Viele sagen, ich möchte individuell riechen, aber die Leute heischen ja um Anerkennung. Und diese Anerkennung kriegen sie natürlich eher, wenn ein anderer einen Duft wiedererkennt. Und sagt, ach, den habe ich schon mal gerochen, den habe ich auch, ach, der riecht gut und so weiter. Also auch da ist es so, dass de facto sich Trends bilden mit zunehmender Anzahl der Personen. Also wenn eine bestimmte Gruppe einen bestimmten Duft trägt, dann werden es immer mehr und die tragen den dann, weil die anderen ihn auch tragen.
Ich glaube auch, also ich würde tendenziell von mir behaupten, ich würde auch gerne wahrscheinlich anders riechen als andere, würde aber auch sagen, dass man sich so im Freundeskreis auch austauscht und dann auch nochmal erfragt, was der andere da gekauft hat. Und man hat ja nicht umsonst das Sprichwort, man kann sich gut riechen, wenn man sich leiden kann. Ich glaube, dass man da schon Übereinstimmungen entwickelt.
Ja, das geht so weit, dass viele Leute kaufen einen Duft, den sie bei einer anderen Person gerochen haben, weil sie völlig begeistert waren von diesem Geruch und kaufen den dann und tragen den selbst und sagen, ja, aber auch bei mir, das kommt nicht so rüber, wie es bei der anderen Person rüberkommt.
Ja, das stimmt. Es riecht überall anders.
Da wird dann gerne so, ich habe wahrscheinlich eine andere Hautchemie und so weiter, aber die Hautchemie ist es eben nicht, also zumindest nicht im Wesentlichen. Das Thema ist, dass wir mit allen Sinnen Personen wahrnehmen. Wir können nicht Personen ausschließlich nur olfaktorisch wahrnehmen. Geht schon, dann müssen wir uns aber die Ohren zubinden, die Augen zubinden und sonst was und nur riechen. Dann können wir das. Aber ansonsten nehmen wir eine Person komplett wahr, wie sie aussieht, wie ihre Haarfarbe ist, wie sie sich kleidet, wie sie sich benimmt und so weiter. Und der Duft ist eine Melange aus diesen Eindrücken. Wir glauben zu riechen den Duft, aber de facto riechen wir die gesamte Person in einer bestimmten Form. Das kann man auch gerne als Selbstexperiment machen, wenn man will. Und man holt sich einen Freundeskreis und man sprüht das gleiche Parfum auf verschiedene Menschen also auf die Hand zum Beispiel, und dann riecht man, dann werden die Leute sagen, ja, bei dir riecht es anders. Bei denen riecht es so und bei dir riecht es ein bisschen anders. Wenn man das Ganze dann als Wetten, das mit verbundenen Augen macht, dann plötzlich kann man keinen Unterschied mehr feststellen, weil es fehlt diese Komponente, die man eben mit der Person verbindet. Und deswegen ist es so, dass man immer Duft in einer Kombination sehen muss, ne, mit der Person. Deswegen gibt es so Düfte, wo man sagt, der Duft steht dieser Person, weil man die Harmonie zwischen Duft und Person gut findet. Und man sagt, ach, der Duft steht der Person jetzt gar nicht. Das heißt, man lehnt nicht unbedingt den Duft ab, aber die Kombination Person und Duft. Also man sagt, der Duft ist nicht so, ist nicht das, was ich als harmonisch sehe in Kombination mit der Person.
Ich höre auf jeden Fall sehr viel Leidenschaft zum Thema Duft, habe ich aber auch vermutet. Und deswegen versuche ich so ein bisschen vorzugreifen und mal zu ertasten, ob es aktuell denn so spannende oder ungewöhnliche Projekte gibt bei Ihnen, wo Sie sagen, da steckt aktuell sehr, sehr viel Herzblut drin.
Ja, ich versuche ja immer, wir haben ja eine Distribution und wir vertreiben also verschiedene Marken. Wir haben jetzt zum Beispiel bei Manufaktum haben wir ja Acqua di Genova, ein ganz historisches Haus aus dem 18. Jahrhundert, das eben auch, sage ich jetzt mal, dieses Cologne-artige Parfum macht, das früher eben so gang und gäbe war und das bis in die heutige Zeit diesen ich sage mal, diese Tradition, auch sei es von der Flasche, vom Olfaktorischen rübergebracht hat. Wir haben dann auch was so etwas Liebes bei Ihnen, wie Aqua Alpes, eine Manufaktur aus Österreich, die mit Gletscherwasser arbeitet. Man muss immer dazu sagen, meistens ist bei dem Parfum Öl, also das Duftöl, Alkohol und ein bestimmter Anteil an Wasser. Und die verwenden dazu Gletscherwasser. Jetzt natürlich kann man sagen, hat das jetzt einen olfaktorischen Einfluss, müsste man überprüfen zwischendurch. Aber es ist zumindest eine schöne Story und ist auch eine wahre Story, ne, dass die Gletscherwasser verwenden, zum Beispiel das. Das sind so Sachen, die man eben in diesem Kontext hat. Es gibt aber Beispiel, wir haben also unsere Eigenmarke ist Roberto Golini und wir haben noch eine zweite Eigenmarke, die nennt sich Nose Behind. Und vor allem bei der Eigenmarke Nose Behind versuche ich, wirklich ganz, ganz neue Duftideen und Konzepte auf den Markt zu bringen. Völlig losgelöst, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Und da habe ich ein Projekt, was mir sehr am Herzen lag. Und zwar ist es so, ich bin in meiner Kindheit, bin in Südtirol geboren und bin auch dort aufgewachsen. Und da sind ja die Berge sehr nahe und meine Eltern haben mich auch immer in die Berge geschleppt. Und bei Wanderungen war es so, dass mein Vater immer eine bestimmte Blume gepflückt hat und immer an der gerochen hat. Und diese Blume hat ein Aroma, das man eigentlich fast gar nicht beschreiben kann. Und man würde es nie einer Blume zuordnen, weil es so ein orientalisch-schokoladiges, florales Aroma hat, vor allem diese Schokoladennote, die man mit einer Blume nicht in Verbindung bringen würde. Aber die riecht wirklich so. Und die Blume heißt auf zu Deutsch schwarzes Kohlröschen und botanisch Nigritella nigra. Und die wächst nur ab 2000 Meter Höhe, ist unter Naturschutz, ist sehr selten und entwickelt auch dieses Aroma nur auf dieser Höhe. Sollte die auf niedrigen Höhen wachsen, dann riecht die nicht so stark, ne, wie da oben. Und für mich war es ein ganzes Leben lang eigentlich so eine Idee oder so ein Herzenswunsch, diesen Duft dieser Blume zu rekonstruieren, weil man kann sie jetzt nicht natürlich verwenden, Naturschutz, und zweitens würde man nicht die Menge zusammenkriegen, und das zu machen. Und das ist mir letztes Jahr gelungen. Wir haben also einen Duft rausgebracht, der nennt sich Fleur Alpine, der eben genau die Reproduktion hat. Und die, ich will mal sagen, ist zu 90-95% genau das Aroma von dieser Blume. Und das sind zum Beispiel Projekte, wo ich finde, das ist jetzt nicht, gefällt dieser Duft, sondern für mich ist es einfach so ein Herzensprojekt, wo ich sage, das ist eine schöne Verbindung, weil ich eine Naturaromatik, die wirklich wahnsinnig toll ist, jetzt eben für viele zugänglich habe, die nicht alle auf 2000 Meter im Sommer ins Berge gehen können und daran riechen können.
Das ist quasi auch ein bisschen Erinnerung in einer Flasche.
Auf jeden Fall. Da gibt es auch andere. Ich habe einen Minzduft auch gemacht, der nennt sich Kobe Garden. Das ist eine spezielle Minze, die in Kobe in Japan in einem botanischen Garten wächst. Also das sind alles so Projekte, wo ich sage, das reizt mich, was zu machen, weil ein bestimmter Rohstoff ist, der außergewöhnlich ist, weil es eine bestimmte Kombination ist. Und das sind so Herzensprojekte, die ich habe. Ja.
Also lohnt es sich wahrscheinlich bei der Auswahl des eigenen Parfums mal mehr damit zu beschäftigen, was für Inhaltsstoffe drin sind und so zu einem passen können. Also ist da vielleicht mal auch eine andere Herangehensweise ganz interessant.
Ja, man sollte bei der Auswahl des Parfums sollte man sich eigentlich nur von der eigenen Nase leiten lassen. Also die Aussage, Inhaltsstoffe, Duftpyramiden und so weiter. Ne? Das Thema Duftpyramiden ist ein Lieblingsthema, sage ich mal, von vielen. Ja? Aber man weiß halt nicht, wie Duftpyramiden eigentlich gemacht werden. Im Labor, wo man Parfums entwickelt, da sind ganz, ganz viele Inhaltsstoffe, die da einfließen. Und nur die wenigsten werden in der Duftpyramide gelistet. Ne? Das heißt also, die Duftpyramide ist nicht die Rezeptur, sagen wir mal so. Das andere ist, die Duftpyramide beeinflusst natürlich auch. Es gibt Leute, die lesen Duftpyramide, da ist jetzt zum Beispiel ja, Lavendel drin. Das heißt, Lavendel, das mag ich gar nicht. Ne? Das kann ich gar nicht haben. Aber das Problem ist, sie wissen ja gar nicht, ist es erstmal dominant Lavendel, wie viel Lavendel ist drin und so weiter. Das heißt, man verzichtet einfach Düfte kennenzulernen, weil man a priori schon bestimmte Sachen ausschließt, weil man glaubt, es wären Stoffe drin, die man nicht mag. Deswegen sollte man das machen. Das Gleiche ist mit Frauen- und Herrendüften. Viele sagen, ach, ist das ein Damenduft? Nee, dann interessiert es mich nicht, oder umgekehrt. Wenn man die Leute die Düfte neutral riechen lässt und nicht sagt, von wem das was ist, dann ist so erstaunlich, dass viele, viele Männer sehr deutlich feminine Düfte bevorzugen, weil sie einfach das olfaktorisch gut finden. Oder Leute eben zum Beispiel auch Lavendeldüfte gut finden, weil die einfach insgesamt gut riechen. Und wenn man dann sagt, ja, aber da ist Lavendel drin. Ja, aber der riecht nicht so, wie ich das meine. Ne? Und deswegen sollte man sich nur von der eigenen Nase leiten lassen. Also die Duftauswahl ist ganz einfach. Ich rieche daran und finde ich es gut, dann ist es gut. Und wenn ich es nicht gut finde, dann wird es auch nicht gut.
Ja, ich glaube, die Vorstellung ist wahrscheinlich, wenn man Lavendel liest, dass es so riecht, dass das ganze Parfum automatisch so riecht, als würde man an einem Lavendelzweig riechen.
Genau. Und deswegen immer das. Und danach gibt es natürlich die Hautüberprüfung, wobei die Hautüberprüfung mehr sowas ist. Wie fühle ich mich wohl damit? Rieche ich auf einen längeren Zeitraum? Und dann sollte man vielleicht noch das engste Umfeld fragen, ob die mit dem Duft klarkommen, weil es macht natürlich keinen Sinn, wenn man einen Duft hat, der einem selber gefällt, aber den man dann nicht im engen Umfeld tragen kann. Das kenne ich oft, dass Leute zu mir sagen, ja, ich finde den Duft so toll, aber meine Frau, Freundin, Freund, wer auch immer, die geht aus dem Zimmer, wenn ich den trage, also kann ich den nur tragen, wenn ich alleine bin und so. Natürlich ist dann schade, man muss schon schauen auf das enge Umfeld. Man sollte aber nicht auf die Meinung von allen hören, weil da kriegt man keine Meinung. Also man kriegt x Meinungen und man ist trotzdem nicht besser beraten. Dann, ne?
Also ist Ihr Tipp für die Auswahl des perfekten Parfums einfach sich durchzutesten, durchzuriechen und dann aufs Gefühl zu hören, was zu einem passt.
Vorbehaltlos durchzuriechen. Auch reinzugehen, also viele kommen oft in eine Parfümerie oder ein Fachgeschäft rein und sagen, ach, ich suche ein neues Parfum und dann werden sie gefragt, ja, was benutzen Sie jetzt? Und das ist, da wird schon der falsche Anker im Gehirn gesetzt. Das ist halt so, ich vergleiche es jetzt mal im Prinzip mit einem Getränk, ne? Um ein Beispiel ein bisschen bildhafter zu machen. Jemand kommt rein und fragt, ich möchte jetzt eine neue Limonade haben. Und dann fragt man ihn, ja, welche Limonade trinken Sie immer? Und sagen Sie, ja, ich trinke immer Zitruslimonade. Das Problem ist, dass die Person jetzt durch diese Erinnerung Zitruslimonade tendenziell was sucht, was wie die Zitruslimonade schmeckt, in dem Falle. Und dann immer auf den Punkt kommt, ja, aber das schmeckt jetzt nicht so wie das, was ich schon habe. Oder es riecht schon wie den Duft, den ich schon habe. Und man kommt dann zu keinem Ergebnis, weil man schon so sehr vorgefertigt in eine Sache reingeht. Wenn ich was Neues haben will, einen neuen Duft haben will zum Beispiel, dann muss ich reingehen und am besten sage ich nichts, sondern sage, bitte zeigen Sie mir verschiedene Sachen. Und sage dann, der ist okay, der geht gar nicht. Und das Fachpersonal, wenn es wirklich geschult ist und gut drauf ist, versteht, dann suche ich was in die Richtung von dem, wo er gesagt oder sie gesagt hat, es geht ganz gut, anstatt eben was, wo sie gesagt hat, geht gar nicht. Ne? Und so tastet man sich heran. Weil wenn man vorgefertigt reingeht, dann wird meistens nichts dabei rauskommen, weil man immer vergleicht mit dem, was man hat. Ne? Wenn Sie jetzt einen Duft haben, egal wer es ist, und Sie sagen, ich trage den, und dann vergleichen Sie den immer und sagen, ja, der ist schon gut, aber den, was ich habe, der ist besser. Aber Sie suchen ja eigentlich gar nicht einen Ersatz für den, was Sie haben, sondern Sie suchen ja was Neues. Ne?
Wir kommen so langsam zum Ende der Podcast-Folge, aber ich würde gerne noch eine Frage in eigenem Interesse anstoßen. Und zwar, ich habe immer gehört, dass es eine Technik gibt, wie man sich mit Parfum quasi einsprüht, damit es am besten hält. Und dabei kam raus, dass man es nicht verreiben soll. Und ich glaube, an Hals, an Handgelenke und Haare vorm Föhn. Sind das Gerüchte?
Ja, also es ist so, dass in der Branche, in der Duftwelt existieren sehr viele Mythen. Und teilweise werden diese Mythen auch von Fachleuten aus der Branche weitergetragen. Ne? Das heißt also, man muss wirklich sagen, sehr vorsichtig sein, weil viele wirklich so einfach die Sachen da falsch weitertragen, obwohl sie vermeintlich Experten sind. Jetzt zu dem Thema Verreiben. Ne? Das Einzige, was beim Verreiben vom Duft kritisch sein könnte, wäre eine Hitzeentwicklung. Aber da müssen Sie schon ordentlich reiben, so dass es heiß wird. Ne? Also das leichte Verreiben hat keinen Einfluss. Dann sagen viele, da werden die Duftmoleküle zerstört. Das ist so eine Vorstellung, als wenn da so Kugeln wären, die da platzen. Die Duftmoleküle sind so klein, die können Sie gar nicht zerstören. Zumindest verreiben. Ne? Das heißt, es ist maximal diese Hitzeentwicklung, die nicht gut ist. Aber das ist eigentlich vernachlässigbar. Den Duft tragen Sie auf an den Stellen, wo Sie das Gefühl haben, dass die den Duft tragen möchten. Es gibt Stellen, die stärker durchblutet sind und dadurch eine leicht erhöhte Körpertemperatur haben. Und was passiert denn mit dem Duft? Wir haben ja immer diese Mischung meistens zwischen Öl und Alkohol. Und wenn ich sprühe, dann trifft auf meine Haut ja nur ein bestimmter Teil. Der restliche Teil, der ist ja in der Luft. Ne? Deswegen ist so, dass auf 2 Meter Entfernung sich zu sprühen, das schaut gut aus, aber ich besprühe eigentlich meine Wohnung oder mein Umfeld und nicht mich selber. Also man sollte schon sehr körpernah sprühen, weil man will ja auf dem Körper haben und nicht irgendwo in der Luft. Das, was auf den Körper trifft, ist dann immer noch eine Mischung zwischen Alkohol und Öl, aber der Alkohol verfliegt. Und der verfliegt natürlich stärker, wenn die Temperatur höher ist. Das heißt, mit der höheren Temperatur kann man ganz einfach sagen, dann entweicht der Alkohol stärker. Und das heißt, wenn ich ihn an Stellen bringe, die eine leicht höhere Temperatur haben, habe ich eine stärkere Duftentwicklung als wie in anderen Stellen. Dann ist ja meistens so, will man auch Stellen haben, wo man eben auch gerne gerochen wird oder wo man selber riecht. Ne? Jetzt kommen wir zu den Haaren. Die Haare sind ein sehr guter Duftträger, weil die Haare einfach das Duftmolekül besser aufnehmen können als die Haut. Und deswegen nehmen Haare sehr stark den Duft an und halten ihn auch sehr lange. Das heißt, wenn man einen Duft sehr haltbar haben will, kriegt man ihn auf die Haare auf. Jetzt Friseure, die schreien jetzt auf und sagen, die Haare werden kaputt gemacht. Das ist richtig, weil natürlich der Alkohol stückweg den Haaren nicht gut tut. Inwieweit das stimmt, ich weiß es nicht. Also ich kenne Leute, die sprühen prinzipiell die Haare und die haben super Haare und andere machen es nicht und haben trotzdem Probleme. Aber sagen wir so, tendenziell wäre das ein bisschen das Problem. Und die Haare sind halt dadurch, dass sie sehr hohen Duftträger haben und sehr lange der Duft auch hält, ist es eben so, dass ich, wenn ich nicht jeden Tag die Haare wasche, habe ich den Duft auch eben vielleicht über 2 Tage noch spürbar. Und das kann man wollen oder kann man auch nicht wollen. Ne? Und deswegen ist es so. Aber ansonsten, man sprüht den auf, wo man sich wohlfühlt und gut fühlt. Auch Kleidung. Kleidung hat den Vorteil, dass wenn ich sie auf die Kleidung sprühe, dass ich mich sehr schnell vom Duft lösen kann. Ich trage es auf die Kleidung auf, ich ziehe mich abends aus, ziehe was anderes an und habe dann nicht mehr den Duft, kann einen neuen aufsprühen oder auch so. Das ist der Vorteil vom Duft auf der Kleidung, wo er eben auch länger hält, als wie sonst.
Vielen Dank und vielen Dank insgesamt für die Eindrücke. Man merkt, das Thema Duft hat Leidenschaft, aber auch viel Hintergrundinformation. Und ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer betrachten das jetzt nochmal ganz anders und testen vielleicht auch mal neue Düfte aus Regalen oder Bereichen, vielleicht auch mal einen Herren- oder Damenduft, den man vorher noch nie so in Betracht gezogen hat, um sich da ein bisschen zu erweitern und Neues auszuprobieren. Das war's mit unserer heutigen Episode. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir können Sie in 14 Tagen auch zur nächsten Episode begrüßen. Und bis dahin leben Sie bewusst.